Liebe Gemeinde, letzte Woche habe ich den Angelhaken ausgeworfen und habe gesagt, eine Predigt in zwei Teilen. Und manche haben mir in den letzten Tagen gesagt, na, da muss ich wohl nächsten Sonntag auch wiederkommen. Ich freue mich, bin dankbar für die Neugier. Heute also die Fortsetzung. Jetzt für alle, die letzte Woche nicht hier waren, muss ich natürlich noch einmal kurz zusammenfassen. Wir befinden uns am Morgen von Karfreitag. Jesus ist inmitten seines Prozesses und wird gerade durch die juristischen Zuständigkeitsebenen gereicht. In der Nacht, Gründonnerstag auf Karfreitag, wurde er im Garten Gethsemane verhaftet von den jüdischen Behörden und wurde dann die Nacht hindurch verhört. Jetzt, morgens, wahrscheinlich früh zwischen 6 und 7 in unserer Zeitrechnung, wird er zu Pilatus gebracht. Noch früh, bevor er überhaupt die Gelegenheit zum ersten Kaffee hatte, den gab es erst 1000 bis 1500 Jahre später. Jesus hat einen Moment privater Unterhaltung mit Pilatus, nämlich durch den Fakt, dass die Juden sich weigern, die heidnischen, römischen Gebäude zu betreten. Sie wollen sich nicht verunreinigen, gerade jetzt, weil ja das Passafest bevorsteht. Deswegen bringen sie Jesus zu Pilatus. Pilatus fragt, warum bringt ihr den zu mir? Ihr könnt ihn doch auch nach eurem Gesetz verurteilen. Die Juden sagen, nein, er soll ja hingerichtet werden, das dürfen wir nicht. Pilatus tritt wieder hinein ins Gebäude, nimmt Platz, lässt den Gefangenen rufen und unterhält sich selbst mit ihm. Und der Kern dieses Gesprächs dreht sich darum, Jesus, stimmt diese Anklage, die gegen dich vorgebracht wird? Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet nicht gerade heraus und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Letzte Woche habe ich erklärt, dass in diesem Wort zutiefst drinsteckt, es ist nicht nur ein Reich, es ist ein Königreich. Pilatus fragt ihn, bist du der König? Und Jesus sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus versteht es nicht so richtig. Bist du doch ein König? Und im zweiten Anlauf sagt Jesus, du sagst es. Ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Mit der Frage nach der Wahrheit kann Pilatus nicht viel anfangen. Und das Ergebnis dieser Verhörung am frühen Morgen ist, dass Pilatus zu dem Schluss kommt, ich halte ihn für unschuldig. Es gibt auch diesen Brauch, es ist ja ein Fest, also ich könnte doch davon Gebrauch machen und euch diesen Gefangenen jetzt freigeben. Ein Zeichen meiner Barmherzigkeit. Die Leute wollen das nicht. Sie schreien nach einem anderen, einem Verbrecher, Barabbas. Also wird Jesus im juristischen Prozess weiter geschoben. Er wird abgeführt, ausgepeitscht. Die Soldaten flechten diese Dornenkrone, setzen sie ihm auf den Kopf, hängen ihm noch einen Mantel aus purpurfarbenen Stoff um und verspotten ihn, indem sie ihm zurufen: Hoch lebe der König der Juden! So wird Jesus vor die Menschenmenge gebracht. Wir haben letzte Woche davon gehört, dass Jesus hier dem Vertreter der größten politischen Macht in der damaligen Zeit begegnet, Pilatus, Vertreter des Römischen Reiches, über ihm nur der Kaiser. Und jetzt kommt dieses einerseits Missverständnis über Königtum und Königreich und was eigentlich der Anspruch Jesus ist. Darum geht es Pilatus herauszufinden: Jesus, bist du eine Gefahr für mich, für die Ordnung unseres Reiches? Willst du aufrührerisch sein? Willst du die gängigen Verhältnisse über den Haufen werfen und selbst die Herrschaft ergreifen? Oder bist du eigentlich nur so ein religiöser Prediger? Dann könnte mir das herzlich egal sein. Um zweierlei geht es. Und letzte Woche habe ich den ersten Aufschlag gemacht und gesagt, wenn Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, schlägt er einen ersten Pflock ein und vermittelt damit, ich bin nicht als ein politischer Herrscher gekommen. Denn sonst würden die Dinge ja anders aussehen. Dann würden meine Diener für mich kämpfen. Dann hätte ich Petrus nicht gesagt, dass er sein Schwert wegstecken soll. Und mit diesem Anspruch, dass das Reich Gottes kein Reich ist, das sich mit politischer Macht entfaltet, da sehen wir auch viele Missstände, die es in der Geschichte des Christentums gegeben hat. Jesus sagt uns also, politische Machtergreifung, Eroberung, Krieg zu führen, das ist nicht die Art und Weise. Und ich habe uns letzte Woche noch die These mitgebracht. Es ist interessant, dass genau der Kontinent, wo das Christentum sich durchaus sehr stark mit politischer Macht entfaltet hat, gerade der Kontinent ist, auf dem das Christentum in unserer Zeit massiv im Rückgang begriffen ist, im Gegensatz zu den anderen Kontinenten. Asien, Lateinamerika, Afrika. Ich habe es genannt, das große Experiment, Johannes 18 außer Acht zu lassen. Und nun geht es weiter. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das war der erste Pflock. Doch nun kommt noch der zweite. Jesus sagt, ja, ich bin kein König in dem Sinne, dass ich einen politischen Machtanspruch vertrete. Und gleichzeitig sagt er doch, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin einer, der gekommen ist, um die Wahrheit zu bezeugen. Jetzt können wir uns fragen, worin besteht eigentlich politische Macht? Wozu ist sie da? Und ich sage es mal auf die Weise: Politische Macht ist die Macht, mit der ich das Leben von Menschen beeinflussen kann, mit der ich beeinflussen kann, wie Menschen ihr Leben führen, oder die Macht, Leute dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun. Und zwar in einem großen Maßstab. Politische Macht nimmt Einfluss auf das Leben von Menschen. So, das ist jetzt keine große Erkenntnis bisher. Aber auf der einen Seite habe ich uns gesagt, Jesus vertritt mit seinem Reich keinen politischen Machtanspruch. Aber Gleichzeitig können wir trotzdem sagen, Jesus ist gekommen, um etwas zu ändern. Und er ist gekommen, um zu verändern, wie das Leben von Menschen in dieser Welt aussieht. Jesus ist gekommen, um zu verändern, wie Menschen ihr Leben führen. Und wir merken, dass sich diese beiden Sphären dann doch vielleicht ein kleines bisschen überschneiden. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber ich bin nicht der Welt enthoben in dem Sinne, dass der Glaube an mich eine rein private Sache wäre und sich nicht auf das Leben anderer Menschen auswirkt, sich nicht auf die Zustände in meinem Leben, in meinem Zuhause, in meiner Arbeit, in meinem Land auswirkt. Es war eine große Versuchung der letzten Jahrzehnte, die Religion völlig ins Private zu verschieben. Im letzten Jahrzehnt haben Theologen einen Begriff geschaffen, der das beschreibt, eine, sagen wir mal, Spielart des Christentums, die in unserer Zeit sehr beliebt geworden ist, aber sich eigentlich vom ursprünglichen christlichen Glauben der ersten Jahrhunderte entfernt hat. Die Theologen haben das moralistisch-therapeutischen Deismus genannt. Ein kompliziertes Wort, aber wir erkennen darin Moral, Therapie und Deismus, möchte ich uns noch einmal kurz erklären. In der Religionswissenschaft gibt es für zum Beispiel den christlichen Glauben die Kategorie T, T-ismus, mit hartem T, so wie in Theologie. Das ist der Glaube an einen persönlichen Gott, der ins Weltgeschehen eingreift, mit dem man in Kontakt treten kann. Die Oberkategorie, in die auch der christliche Glaube fällt. Der Unterschied D-ismus mit weichem D ist der Glaube, der in der Aufklärungszeit sehr beliebt geworden ist, nämlich der Glaube an einen Gott, der wie ein Uhrmacher die Welt ins Sein gerufen hat und die Uhr am Anfang aufgezogen hat, aber jetzt läuft sie eigentlich ohne ihn. Gott hat keinen Grund, ins Weltgeschehen einzugreifen, also tut das auch nicht. Gott ist der Anfang, aber jetzt sind wir dran. Das ist die Vorstellung von Deismus. Und so eine Vorstellung von einem Gott, der eigentlich von uns Menschen gar nichts mehr möchte, zu dem kommt jetzt dazu, moralistisch, therapeutisch, ein Glaube an einen Gott, der mir vielleicht eine Idee darüber gibt, was richtig und falsch ist, der mir sagt, Liebe ist gut, seid doch nett zueinander, liebe deinen Nächsten. Und therapeutisch im Sinne von ein Glaube, der mir dabei hilft, mein Leben zu bewältigen, der mich tröstet, der mir Hoffnung gibt. Aber all das ohne einen persönlichen Bezug zu diesem Gott. Billige Ethik, billiges Vertrösten. Das ist diese Spielart, für die dieser Begriff geschaffen wurde. Eine Religion, die sich im Privaten abspielt, die mit dem Leben außerhalb meiner vier Wände nichts weiter zu tun hat, außer dass ich mich vielleicht halbwegs anständig verhalte. Diesen Anspruch hat Jesus nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, heißt eben nicht, dein Glaube ist wirklich nur Privatsache. Bitte zu Hause, aber nirgendwo anders. Das ist das, was Jesus nicht sagt. Und wir sind natürlich in unserer Geschichte völlig übergebordet. Das Geistliche ist zutiefst ins Politische hineingeraten und diese Sphären waren miteinander verwoben, untrennbar. Vielleicht waren wir auch versucht, in der Geschichte Europas die Pracht und die Macht des geistlichen Reiches von Jesus Christus äußerlich sichtbar werden zu lassen, eindrucksvoll und felsenfest und dabei nicht nur schlimme Dinge. Wir haben schöne Kathedralen gebaut, christliche Botschaft hat unser Moralsystem zutiefst geprägt, das habe ich letzte Woche schon angerissen. Aber dann eben auch noch mehr als das. Falsche Sicherheiten, nämlich weltlicher, materieller Art. An diesem Punkt könnte man auch auf die Kirchensteuer Bezug nehmen, die ja durchaus die Verwobenheit mit dem Staat noch ein Stück weit abbildet in unserem Land und die längste Zeit den Effekt hatte, dass wir aus einer großen Breite der Bevölkerung finanzielles Einkommen hatten, das uns eine große, große Sicherheit finanzieller Art, materieller Art vorgegaukelt hat. Eine Augenwischerei, die uns den Blick dafür versperrt hat, dass es mit dem eigentlichen Anliegen des Reiches Gottes, mit dem Geistlichen, immer schlimmer bestellt war. Das Reich von Jesus hat den Anspruch, das Leben von Menschen zu verändern, wenn auch nicht direkt auf dem Wege politischer Machtergreifung. Beispiele dafür sehen wir in der allerfrühesten Geschichte des Christentums. Eine tolle Situation, denn auf einmal taucht ja im ersten Jahrhundert und dann breitet sich's aus, taucht der christliche Glaube als etwas ganz Neues, wie ein kleiner Außerirdischer mitten im Römischen Reich auf. Und dann können wir sehen, was passiert aus dieser Begegnung. Immer mehr und mehr christliche Gemeinden entstehen, erst ganz klein. Lange haben sie unter Verfolgung zu leiden, aber das Christentum ändert etwas im Römischen Reich. Die Kultur, die Wertvorstellungen sind anders als in der Welt drumherum. In manchen Dingen ist das Christentum konservativer als die römischen Wertvorstellungen. In manchen Beziehungen ist es liberaler. Konservativer zum Beispiel dahingehend, dass die Christen die Ersten waren, die gesagt haben, Kinder abzutreiben ist nicht in Ordnung. Neugeborene, wenn man sie nicht haben will, einfach auf dem Feld liegen zu lassen, ist nicht in Ordnung. Dass Männer ihre sexuellen Triebe einfach ausleben dürfen und Frauen nicht, das ist nicht in Ordnung. Hier kommt eine Vorstellung davon, dass wir alle Menschen, Ebenbild Gottes sind, dass wir Würde haben, dass wir Wert haben. Und das hat auch dazu geführt, dass vieles in den christlichen Gemeinden liberaler war als im Römischen Reich. Denn da gab es auf einmal ein Miteinander von Männern und Frauen, von Sklaven und Freien, von Reichen und Armen. Das gab es in der restlichen Welt nicht. Und das hat die christlichen Gemeinden unheimlich attraktiv gemacht. Mit diesen Beispielen komme ich jetzt zu einer entscheidenden Frage. Wir sehen in der Geschichte, wie das Christentum das Römische Reich verändert hat. Geschieht solche Veränderung dadurch, dass Gesetze erlassen werden, die das in Stein meißeln, oder geschieht solche Veränderung dadurch, dass menschliche Herzen verändert werden? Unser Verhalten ist ja tagtäglich durch Gesetze reguliert. Die beeinflussen uns. Ich gebe uns mal ein Beispiel aus China. Vielleicht ist es manchen bekannt. Es kann vorkommen, dass man Videos aus China sieht, wo Menschen mitten auf der Straße vielleicht stürzen, zu Boden fallen, vielleicht ältere Menschen, die bleiben liegen. Und jede einzelne Person geht vorbei. Jeder. Nanu, warum sind die Chinesen so lieblos? Tatsächlich liegt es daran, dass gesetzlich festgeschrieben ist, dass wer einer bedürftigen Person hilft, auch fortan für alle finanziellen Nöte, für Krankenhausrechnungen, alles verantwortlich ist. Wenn ich jemandem helfe, der auf der Straße liegt, dann kann mich das in den finanziellen Ruin treiben. Und das ist gesetzlich festgeschrieben. Wie geschieht Veränderung? Ich muss es jetzt nochmal zuspitzen. Die Frage ist, geschieht Veränderung zum Guten durch das Gesetz, indem wir Gesetze erlassen, die uns dazu nötigen, uns besser zu verhalten? Oder geschieht Veränderung zum Guten nicht durch das Gesetz, sondern durch das Einsehen von Menschen, durch eine Veränderung des Herzens? Was kommt zuerst? Ändert sich das Herz, unsere Moralvorstellungen aufgrund einer besseren Gesetzgebung? Oder verändern sich Gesetze, weil Menschen von neueren Moralvorstellungen geprägt sind? Was ändert sich zuerst? Das Gesetz oder das Herz? Die These von dem Pastor, der mich zu dieser Predigt inspiriert hat, die war: zuerst ändern sich die Moralvorstellungen von Menschen, bevor es sich im Gesetz niederschlägt. Dass wir uns von Gesetzen, die unser Verhalten sehr stark beeinflussen, auf eine Weise, wie es vorher nicht geschehen ist, dass wir uns damit schwer tun und oft sehr kreativ darin sind, wie man den Wortlaut des Gesetzestextes umschiffen kann, das kennen wir alle. Das kennen wir von Kindern, das kennen wir auch von uns. Vielleicht erinnern sich manche zurück, wie es vor 3, 4 Jahren war, als dann eben manches, was vorher völlig normal war, auf einmal nicht mehr ging und dann, naja, gut, im Gesetz steht so, aber das geht ja, da so, das ist damit nicht gemeint. Wir sind als Menschen unglaublich kreativ darin, Wege, um den Wortlaut von Gesetzen herumzufinden. Wenn ich meinen Konfirmanden sage, ich will die Handys nicht auf den Tischen sehen, ja, dann ist ja klar, dass dann alle in so einer Position mit dem Handy unter dem Tisch sitzen. Ein Beispiel. Ich behaupte, Text, Gesetz, äußere Zwänge haben nicht die Kraft, unser Herz zu verändern. Veränderung geschieht nicht durch äußere Zwänge wie Gesetze, sondern durch das Einsehen von Menschen, durch eine Veränderung des Herzens und auch dadurch, dass Gott uns ganz persönlich anspricht. Das geht oft mit dem Einsehen einher, dass wir Menschen schuldig werden, dass wir nicht perfekt sind, dass in unserem Leben Schaden entsteht, dass wir uns selbst schaden, dass wir anderen schaden, oft ohne es zu wollen. Das hat lange unsere christliche Verkündigung geprägt, viel darüber zu reden, Sünde, Schuld, Hölle, Gericht, was wir alles falsch machen, dass wir doch umkehren müssen, dass die Angst vor einem schlimmen Ende uns dazu motivieren soll, doch jetzt umzukehren und zu Gott zu kommen. Damit tun sich viele Christen heute sehr schwer. Aber Ich denke, der Grundgedanke behält seinen Wert, dass Jesus uns ganz persönlich anspricht und wir gezwungen sind, unbeschönigt auf unser eigenes Leben zu sehen und dann zu merken, da war nicht alles gut. Da habe ich vielleicht Menschen Schaden getan und da ist jetzt eine Schuld, die lässt mich nicht mehr schlafen. Wohin damit? Was kann ich tun? Es ist eine unangenehme Wahrheit. Wir bekommen nicht gerne als Menschen gesagt, dass wir etwas falsch gemacht haben und wir hören auch nicht gerne von diesem Suhlen in der eigenen Schuldhaftigkeit. Und jetzt in der Passionsgeschichte hier mit Jesus, da finden wir drei Arten, und das ist mein letzter Punkt, drei verschiedene Arten, mit dieser unangenehmen Wahrheit umzugehen. Denn das genau sagt ja Jesus von sich, ich bin gekommen, um die Wahrheit zu verkünden. Und die kann unangenehm sein. Drei Arten, damit umzugehen. Wir sehen Nummer eins, den hohen Priester und seine Untergebenen, die Jesus verhaften und den Römern übergeben, mit dem Ziel, diesen Störenfried loszuwerden. Er soll hingerichtet werden. Die Wahrheit soll ausgelöscht werden, weggewischt werden. Naja, und wenn ich einen Menschen nicht loswerden kann, dann reicht es vielleicht, den Kontakt abzubrechen, um nicht mehr die unangenehmen Dinge zu hören, die mir einer sagt. Die Wahrheit auslöschen. Nummer zwei, Pilatus. Die Wahrheit wird weggeredet, wird diskutiert. Pilatus versucht, den Anspruch von Jesus intellektuell zu erschließen und dadurch zu entkräften. Ich schaue mir alles aus der Distanz an und dann werde ich schon finden, wo das Ganze seinen Schwachpunkt hat. Ich nehme mich in die intellektuelle Distanz zurück, um mich nicht auf einer persönlichen Ebene mit dieser schwierigen Wahrheit auseinandersetzen zu müssen. Überanalysieren. Und Nummer drei, die nächste Station für Jesus, die Soldaten, die ihm die Dornenkrone aufsetzen, den Mantel umwerfen und zu ihm sagen, sei gegrüßt, König der Juden, die Wahrheit verspotten. Wie einfach ist das, sich lächerlich zu machen und dann sich nicht mit Dingen genau beschäftigen zu müssen. Die Wahrheit ausradieren, die Wahrheit zerreden und die Wahrheit verspotten. Drei Mechanismen, die wir als Menschen benutzen, um uns mit einer unangenehmen Wahrheit nicht zu beschäftigen. Und machen wir uns nichts vor, das, was Gott uns zu sagen hat mit der Wahrheit über unser Leben, ist oft unangenehm. Aber es lässt uns nicht an diesem Punkt der Betroffenheit und der Schuld. Es ist eine Botschaft der Liebe und der Befreiung, die uns hindurchführen will, durch die Tiefe, so wie es bei Jesus auch ist, hindurch durch die Tiefe des Todes, um erlöst auf der anderen Seite wieder hinauszuschreiten. Soweit nur der Vorgeschmack. Karfreitag liegt noch vor uns. Amen. Wir singen jetzt das Lied auf den Zetteln, das habe ich uns rausgesucht, ein einerseits etwas neueres Lied, aber inzwischen auch schon 35 Jahre alt. Kommt und seht Gottes Sohn.